ARD Sounds.
Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast rund ums Recht direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. In ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Alina Lagmöller und mir zugeschaltet im wunderschönen Hamburg ist Tobias Hinderks. Hallo Tobi.
Moin Alina, freut mich, dass ich da sein darf.
Ja, Tobi war bei uns Referendar vor gar nicht so langer Zeit und aus dieser Zeit haben wir beide quasi noch eine Rechnung miteinander offen. Tobi hat nämlich ein Verfahren hier am Bundesgerichtshof in Karlsruhe beobachtet und da geht es um, Anführungszeichen unten, das Vermächtnis, Anführungszeichen oben. Tobi, welches Vermächtnis?
Ja, das ist ganz richtig. Das ist das Vermächtnis von Helmut Kohl. Genauer gesagt ein Buch, das mit diesem Titel über Helmut Kohl erschienen ist. Und zwar 2014 im Heine Verlag. Die Autoren von diesem Buch sind Heribert Schwan und Tilman Jens. Und das Buch, das muss man sagen, das geistert jetzt schon seit Jahren durch die Rechtsprechung vom Bundesgerichtshof, vom OLG Köln, vom Bundesverfassungsgericht. Immer wieder musste sich der BGH damit befassen. Und er hat ganz viele Grundsatzentscheidungen mit diesem Buch produziert.
Ja, ich glaube, das ist dann so das, was man am Ende als Rabbit Hole bezeichnet. Und genau dieses Rabbit Hole, dieses tiefe, tiefe Loch zu dieser Rechtsprechung, das wollen wir heute hinabsteigen. Aber eins nach dem anderen, um ihn hier geht es heute.
Ich habe eine ganz unglückliche Natur. Alles, was ich gerne esse, macht dick. Und alles, was nicht dick macht, esse ich nicht so gerne.
Genau, Tobi hat es eben schon gesagt, ihr habt ihn aber vielleicht auch an der Stimme erkannt. Das war Altbundeskanzler Helmut Kohl. Und heute geht es natürlich nicht um seine Leibspeise, den Pfälzer Saumagen oder unmittelbar um sein Wirken als Kanzler, sondern eher um das Verhältnis zu seinem Biografen, also um ziemlich viele Tonbänder und eben um ein paar richtig knifflige juristische Fragen.
Und die beginnen nach der Bundestagswahl 1998. Die hat Kohl damals verloren und zwar gegen Gerhard Schröder. Damals musste Kohl dann nach 16 Jahren abtreten und da fragt man sich, was macht man natürlich nach so einer langen Zeit? Und da hat ihn auch Heribert Schwan drauf angesprochen. Heribert Schwan, der ist Journalist beim WDR, also genau bei dem Sender, den Kohl nicht unbedingt mochte. Er hat ihn öfter mal als Rotfunk bezeichnet. Dieser Schwan, der fragt nun Kohl, ob er nicht seine Memoiren schreiben möchte. Da kam irgendwie alles zusammen und ganz schnell war alles unter Dach und Fach, nämlich soweit, dass Kohl dann Heribert Schwan engagiert hat als Ghostwriter. Und das war ein gewaltiges Vorhaben, was die beiden dann geplant haben. Es sollte eine mehrbändige Biografie entstehen. Kohl und Schwan, die unterzeichnen dafür Verträge. Und zwar, und das wird später noch wichtig, jeweils mit dem Verlag, also nicht miteinander.
Okay, aber ich fasse mal kurz zusammen. Dieser Heribert Schwan, der Journalist vom WDR, der soll nur Ghostwriter sein. Also das heißt, korrigier mich, wenn ich falsch liege, er schreibt das Buch, aber sein Name steht nicht auf dem Cover, sondern es wird eben als eigenes Werk von Kohl vermarktet. Trifft es das ungefähr, Tobi?
Ja, ganz genau. Also Kohl ist formal Autor dieses Buches. Auf dem Cover, da sollte auch Kohl nur stehen. Und wenn man sich heute die Bände anschaut, die tatsächlich erschienen sind, da steht auch als Autor Helmut Kohl. Allerdings, das muss man zur Fairness auch sagen, hat Kohl sogar Heribert Schwan angeboten, dass er auch Autor sein könnte. Das hat Schwan aber abgelehnt.
Dann also weiter im Text. Wie läuft dann die Arbeit an so einer Biografie ab?
Also die Arbeiten, die begannen damals im März 2001. Schwan, der hat dann ab diesem Tag Kohl regelmäßig besucht in seinem Zuhause in Ludwigshafen-Oggersheim, also in der Pfalz. Und dort haben die beiden Interviews geführt. Und zwar ziemlich, ziemlich lang, muss man sagen. Einige Zahlen, die habe ich euch mitgebracht und die verdeutlichen die Dimension, die das gehabt hat. Die beiden haben 630 Stunden miteinander geredet und dieses Gespräch, das haben sie festgehalten auf 200 Tonbändern.
Krass.
Das ist wirklich, also es sind 26 volle Tage Audiomaterial, die da entstanden sind. Also das muss eine mühsame Arbeit gewesen sein, das alles erstmal zu Papier zu bringen. Und diese Arbeit, das möchte ich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, das hat dann Herbert Schwans Schwester für ihn gemacht. Nachdem das alles geführt war, die Interviews gesprochen waren bis zu Ende 2002, danach ist Heribert Schwan an die Arbeit gegangen. Er hat dann angefangen zu schreiben und hat bis 2007 drei Bände der geplanten Kohl-Biografie veröffentlicht oder veröffentlichen lassen. Und die decken dann das Leben von Kohl ab, ungefähr bis zur Bundestagswahl 1994.
Drei Wände ist ja schon eine ganze Menge. Wie viel sollte da denn noch oben drauf kommen?
Ja, also zumindest ein Vierter hat noch gefehlt. Also die ganzen letzten 4 Jahre, Kohl war ja 1994 wohl auf dem Höhepunkt seiner Macht damals gewesen. Danach ist viel los gewesen, die Kanzlerschaft, die Zeit danach, die Einführung des Euro, auch die Beziehung und der Tod von seiner Ehefrau, all das ist nicht abgebildet. Und eigentlich ein vierter Band, der war zumindest noch in Planung.
Also das heißt, bis jetzt läuft das also einigermaßen harmonisch, so einigermaßen nach Plan. Aber dann muss es ja irgendwie diesen Bruch gegeben haben, sonst wäre das Ganze ja nicht vor Gericht gelandet.
Ja genau, also 2007 erscheint das dritte und letzte veröffentlichte Buch der Erinnerungen von Kohl, wie die Biografie heißt. Und dann kommt es zu einem Bruch, nämlich das muss was mit Kohls Privatleben zu tun gehabt haben. Also wenn man zumindest Heribert Schwan darüber reden hört. Helmut Kohl, der hatte nämlich bereits während der Interviews seine Ehefrau, Frau Hannelore Kohl, verloren. Frau Kohl beging 2001 nämlich Suizid. Ein paar Jahre später heiratete Kohl dann ein zweites Mal, und zwar seine neue Partnerin Maike Kohl-Richter. Wie Heribert Schwan es darstellt, das ist seine Version, wie es dazu gekommen ist, hat sich dadurch, durch diese Hochzeit und durch die Beziehung, die seit 2005 etwa losging, zwischen Helmut Kohl und Maike Richter viel geändert. Er schildert das so, dass es zwischen ihr und ihm, also zwischen ihr und Heribert Schwan, schnell zu bösem Blut gekommen sei. Er habe den Eindruck gewonnen, auch da zitieren wir Schwan, dass sich Maike Kohl-Richter zu stark in seine Arbeit einmischen würde. Und das verfestigte sich wohl immer mehr bis 2008. Da kam es dann zu einer Konfrontation zwischen den beiden und schließlich dann auch zu einem Bruch. Und Kohl hat dann die Zusammenarbeit mit Heribert Schwan aufgekündigt.
Also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Die haben diese Gespräche geführt, 26 Tage lang. Es gibt die Tonbänder, es wurden 3 von 4 Bänden veröffentlicht. Dann kommt der Bruch. Wo sind denn im Zeitpunkt von diesem Bruch diese Tonbänder, dieses wertvolle Material?
Die Tonbänder, die hat Heribert Schwan auch mal als seinen Schatz bezeichnet, die bleiben bei ihm. Die liegen bei ihm im Keller, könnte man fast sagen. Also wo genau sie liegen, weiß ich natürlich nicht. Aber sie bleiben bei Schwan und deshalb kündigt er auch an, diesen Schatz zu heben und daraus ein neues Buch zu schreiben. Und zwar ohne Absprache mit Kohl oder Kohl-Richter. Und dieses Buch, das ist der Titel von heute, Vermächtnis, die Kohl-Protokolle.
Und ich glaube, damit sind wir dann mitten im ersten Rechtsstreit, den wir heute erzählen wollen. Denn deshalb klagt Kohl gegen Schwan. Das hört sich echt immer ein bisschen verrückt an, dieses Kohl gegen Schwan. Naja, jedenfalls will Kohl seine Tonbänder zurückhaben. Moment mal kurz, das war ein freudscher Versprecher. Wem gehören eigentlich diese Tonbänder? Also ich nehme mal an, die leeren Tonbänder hat wahrscheinlich Schwan mitgebracht. Aber am Ende ist ja Kohls Stimme drauf.
Ja, das war so die erste Gretchenfrage. Und das geht ziemlich hin und her zwischen den Gerichten. Los geht das beim Landgericht Köln und das hat gesagt, man erwirbt kein Eigentum an Tonbändern, wenn man sie bespricht. Dann ging Zog zum Oberlandesgericht und das sah das ganz anders. Das Oberlandesgericht hat entschieden, man erwirbt das Eigentum an besprochenen Tonbändern, wenn man sie bespricht. Denn man ändert ja dadurch die physische Beschaffenheit an den Tonbändern. Und damit werde das Tonband, sagt das OLG, eine neue Sache. Und wer eine neue Sache herstellt, dem gehört sie dann auch. So will es das Gesetz.
Aber das wäre für mich als Journalistin jetzt zum Beispiel richtig, richtig doof. Denn jeder, der mir irgendwann mal etwas ins Mikrofon gesagt hätte, hätte dann ja auch Anspruch darauf, meine Speicherkarte zu bekommen. Du hättest ja sogar Anspruch auf diese Podcast-Aufnahme, oder?
Das muss ich in der Hinterhand behalten. Aber ich habe damit wahrscheinlich auch keinen Erfolg, denn der BGH hat das auch nicht so gesehen. Uff. Also Glück gehabt. Der BGH, der hat dem OLG da nämlich grundsätzlich widersprochen. Der hat nämlich gesagt, die Herstellung einer Tonbandaufnahme, die genügt nicht für den Eigentumserwerb. Denn so ein Tonband, das ist ja von Anfang an dafür da, besprochen zu werden. Sonst wäre es jetzt ziemlich nutzlos. Allerdings muss Schwan trotzdem die Aufnahmen rausrücken. Der BGH hat dafür eine andere Stütze im Gesetz gefunden. Er sagt, zwar hat Kohl kein Eigentum an den Tonbändern gewonnen, aber zwischen Kohl und Schwan, da bestand ein Auftragsverhältnis. Ihr erinnert euch, einen schriftlichen Vertrag haben die beiden nicht unterschrieben. Aber dennoch soll so eine Art stillschweigendes Auftragsverhältnis zustande gekommen sein. Das sagt der Schwan, dem verbindlichen Auftrag angenommen hat, an Kohls Biografie zu arbeiten.
Das mit dem Auftragsverhältnis stillschweigend, nicht ausdrücklich vereinbart, das kann ja alles sein. Aber warum ergibt sich aus diesem stillschweigenden Auftragsverhältnis, dass Kohl die Tonbänder zurückbekommt?
Naja, in seinem Auftragsverhältnis, auch das steht im Gesetz, da muss der Auftragnehmer, also Schwan, alles an den Auftraggeber herausgeben, also an Kohl herausgeben, was er wegen des Auftrags bekommen hat.
Ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtswendung.
1 Euro ins Phrasenschwein. Also Kohl sollte, so hat das Gericht es gesehen, nach dieser stillschweigenden Vereinbarung zwischen ihm und seinem Ghostwriter der Herr der Aufnahmen bleiben. Schwan sei danach nicht etwa irgendein gleichberechtigter Mitautor. Er habe lediglich, so schreibt das Gericht, eine dienende Rolle übernommen. Und er musste dann an seinen Herren, an seinen Auftraggeber, das herausgeben. Denn die Tonbänder, die waren nur für die Arbeit an seiner Biografie vorgesehen.
Ah ja, da wären wir wieder beim Ghostwriter, der nicht auf dem Cover steht. Und ich nehme an, Schwan, der gibt dann auch brav die Tonbänder raus, oder?
Ja, also eigentlich blieb ihm nichts anderes mehr übrig danach. Aber er hat nicht alles herausgegeben. Abschriften von den Interviews, die hat er behalten. Und er hat dafür gesorgt, dass man nicht mehr an sie herankommt. Er hat sie ihm nämlich an Bekannte gegeben, er hat sie an Freunde und sogar an Notare und ins nicht-europäische Ausland hinterlegt, damit man darauf keinen Zugriff mehr hat.
Wie man das mit einem Schatz so macht, er ist auf jeden Fall auf Nummer sicher gegangen. Gehen wir dann nochmal zurück zum Buch Vermächtnis, die Kohl-Protokolle, erscheint dann 2014. Der Streit um die Tonbänder hat die Autoren Heribert Schwan und Tilman Jens also auf jeden Fall nicht davon abgehalten, trotzdem ihr Buch zu veröffentlichen. War es denn dann eigentlich das Skandalbuch, mit dem man rechnen konnte?
Ja, das hat sehr schnell große Wellen geschlagen. Der Spiegel hat damals eine 14-seitige, ich glaube es waren 14 Seiten, Titelstory darüber veröffentlicht. Denn Kohl, wie er da zitiert wurde, was er da über seine Weggefährten, seine politischen Gegner und viele Persönlichkeiten der Zeitgeschichte gesagt und gedacht hat, das war schon echt krass.
Um wen ging es denn da eigentlich in diesem Buch? Über wen soll Helmut Kohl schlecht geredet haben?
Ja, also wenn man sich das Inhaltsverzeichnis oder das Personenverzeichnis ansieht, dann sind das sehr viele Personen. Und wir können natürlich jetzt nicht auf alle eingehen, das würde den Rahmen sprengen und wir wollen hier auch kein Hörbuch von den Kohl-Protokollen aufnehmen. Personen, die da genannt werden, sind zum Beispiel Angela Merkel, unser aktueller Bundeskanzler Friedrich Merz. Über beide hat Kohl nicht unbedingt glimpfliche Worte verloren. Es geht da viel um die Streitigkeiten, was die Deutung dieser Worte bedeutet. Und wegen dieser Sachen, die Kohl da gesagt hat, da bekommt die Veröffentlichung schnell viel Öffentlichkeit. Auch Kontroverse, es gibt viele Diskussionen, journalistische Ethik ist ein Wort, die Frage, was darf man eigentlich, was sollte man auch als Journalistin tun, es geht um Sprache in der Politik und über Kohl, der wirklich sehr intime Einblicke in sein Leben, in seine Gedankenwelt gegeben hat. Und parallel zu dieser gesellschaftlichen Diskussion gibt es eine juristische, denn Kohl bestreitet, manche der dort aufgeführten Aussagen überhaupt getätigt zu haben und sagt, andere Aussagen, die dort getätigt wurden oder die dort ihm zugeschrieben werden, die seien aus dem Kontext gezogen, verfälschen, wiedergeben und so weiter.
Ist jetzt natürlich blöd, wenn man sich wehrt und dagegen klagt, dann führt das ja dazu, das ist der sogenannte Streisand-Effekt, dass diese Aussagen, diese unliebsamen Sachen, diese Zitate, dass die ja noch viel weiter verbreitet werden. War das denn hier auch so?
Ja, genau das ist passiert. Also das Landgericht hat, wenn ich das Urteil noch richtig im Kopf habe, die Zitate aus der veröffentlichten Fassung rausgenommen. Aber spätestens beim BGH, da stehen sie im Tenor drin. Und das heißt, da kann man sie sich dann auch teilweise auch nochmal zu Gemüte führen, was da ursprünglich mal in diesem Buch gestanden hat. Kohl, der möchte auf jeden Fall viele der Zitate aus dem Buch verbieten lassen. Und da gibt ihm das Landgericht Köln 2017 dann auch recht. Schwan, der Co-Autor Jens und der Verlag, die werden verpflichtet, 116 Zitate aus dem Buch zu streichen. Aber zu diesem Zeitpunkt, da ist das Buch schon ausgeliefert worden, bedeutet, es ist in der Welt und einige konnten es auch schon lesen und auch Zitate davon weiterverbreiten. Dennoch, der Verlag und auch Heribert Schwan und Tilman Jens, die durften danach viele Zitate nicht mehr öffentlich verbreiten. Und das Gericht hat noch eine andere Sache gemacht. Es hat die höchste Geldentschädigung für Persönlichkeitsverletzung zugesprochen, nämlich 1 Million Euro.
Ja, über diese riesige Summe, da wollen wir später noch sprechen. Aber jetzt mal ganz kurz, 116 Zitate, je nachdem wie lang die sind. Also die zweite Auflage ist auf jeden Fall deutlich dünner als die erste, oder?
Davon kann man ausgehen, ja.
Dann gehen wir mal zurück zum Juristischen. Auf welcher Grundlage werden denn all diese Zitate verboten? Hat das jetzt auch etwas zu tun mit dem mündlichen Auftragsverhältnis, das Kohl und Autor Heribert Schwan da miteinander geschlossen haben?
Ja, das hat das Landgericht Köln als Ausgangspunkt genommen. Es hat gesagt, Teil dieses Auftragsverhältnisses, das enthält auch eine Verschwiegenheitsvereinbarung. Bedeutet, Kohl und Schwan, die haben zwar nie ausdrücklich einen Vertrag miteinander unterschrieben, aber aus der Natur ihrer Zusammenarbeit, aus der Natur des Verhältnisses hat sich ergeben, dass Schwan Stillschweigen behalten muss über diese Zusammenarbeit und über das, was Kohl dort gesagt hat.
Aus der Natur des Verhältnisses. Mit anderen Worten, ist doch klar, dass man Stillschweigen bewahrt, wenn man ein Ghostwriter ist, oder?
Genau. Schwan, der ist eben Ghostwriter, sagt das Gericht, und nach außen sollte er gar nicht in Erscheinung treten. Er habe sich auch, sagt das Gericht weiter, zumindest gegenüber dem Verlag auch zur Verschwiegenheit verpflichtet. Er sei kein Journalist in dieser Tätigkeit oder auch kein Historiker. Er sei ausschließlich im Fremdinteresse von Helmut Kohl tätig geworden, sagt das Gericht. Und deshalb muss sich auch Schwan an diese Verschwiegenheitsvereinbarung zugunsten seines Auftraggebers halten. Und das auch, nachdem das Auftragsverhältnis zu Ende ist. Das kennt ihr, ihr dürft ja auch über euren Arbeitgeber, nachdem ihr dort gekündigt habt, nicht öffentlich ins Gericht gehen, immer unbedingt. Schwan, der sieht das bis heute ganz anders. Er sagt und auch der Verlag sagt, es sei nie zu einer Verschwiegenheitsverpflichtung gekommen und auch Kohl habe von ihm nie erwartet, dass er über ihre Zusammenarbeit schweigen müsste. Dennoch bestätigt das OLG Köln das Urteil später und damit geht das auch zum BGH. Denn der Heine Verlag, bei dem die Kohl-Protokolle erschienen sind, der macht weiter und geht in Revision.
Kohl hat ja eigentlich nur einen Vertrag mit dem Verlag unterschrieben, der dann auch seine eigene Autobiografie, dieses vierbändige Ding, dann verlegen sollte mit Schwan als Ghostwriter. Aber mit dem Verlag, unter dem Schwan dann sein Buch, das Vermächtnis, die Kohl-Protokolle veröffentlicht hat, mit dem hatte Kohl ja gar nichts zu tun. Also nicht mal irgendwie so mündlich, konkludent, stillschweigend vereinbart. Worauf stützt man sich denn da?
Da es hier kein Verhältnis, kein Vertragsverhältnis gibt, auch nichts, was man irgendwie konstruieren kann rechtlich, damit wird die Sache viel, viel kniffliger. Denn eigentlich gilt, Verlage müssen sich nicht an die Verschwiegenheitspflichten halten, die andere eingehen. Das ist gerade in der Presse ganz wichtig. Das, was JournalistInnen erfahren, dürfen sie unter gewissen Umständen rechtlich weitergeben oder veröffentlichen, selbst wenn ihre HinweisgeberInnen damit gegen Verschwiegenheitsvereinbarungen verstoßen haben.
Na, tricky. Und wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade zeitlich unterwegs? Einfach nur, damit ich mich orientieren kann. Kohl ist dann ja auch irgendwann gestorben, oder?
Ja, und das hat die Sache viel komplizierter gemacht. Kohl verstarb 2017 im Alter von 87 Jahren. Wie bei diesem Zeitpunkt, zum Zeitpunkt seines Todes, da hatte gerade das Landgericht entschieden, also das Landgericht das erste Mal viele Äußerungen untersagt und diese Geldentschädigung zugesprochen. Die Berufung von den Autoren und vom Verlag, die lag da auf den Schreibtischen beim Oberlandesgericht. Und während das Landgericht noch über einen Anspruch des lebenden Helmut Kohl entscheiden konnte, musste das Oberlandesgericht nun fragen, ja, wie sieht's denn aus mit den Ansprüchen eines verstorbenen Helmut Kohl, kann der sich noch auf diese ganzen Ansprüche stützen? Und das ist wahrscheinlich nicht so einfach möglich nach dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht.
Aber warum das denn eigentlich? Denn Helmut Kohl hat ja eine Erbin, seine Witwe Maike Kohl-Richter. Und über die haben wir eben schon gesprochen. Die kann den Rechtsstreit doch ganz einfach weiterführen. Sie ist ja, wie gesagt, Alleinerbin.
Ja, erben kann man viel, aber man kann nicht alles erben. Man kann keine Grundrechte von einer anderen Person erben und dementsprechend auch kein allgemeines Persönlichkeitsrecht erben. Kurz, was bedeutet das allgemeine Persönlichkeitsrecht eigentlich? Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist ein Grundrecht, das schützt uns alle vor unter anderem falsch zugeschriebenen oder aus dem Kontext gerissenen Zitaten. Ich habe als Person das Recht, nicht als Zeuge gegen mich selbst, so heißt es immer, ins Feld geführt zu werden mit Aussagen, die ich nicht oder nicht in diesem Kontext getätigt habe. Nach dem Tod, da gibt es nur noch ganz enge Kernbereiche, die weiter geschützt sind von einer Person, das sogenannte postmortale Persönlichkeitsrecht. Und das schützt nur vor Entstellungen des Lebensbildes einer Person, also nur vor besonders schweren Verletzungen des Achtungsanspruchs und des sozialen Geltungsanspruchs.
Mit Kohls Tod sind hier auch ein paar Rechtspositionen weggefallen oder mitgestorben, die aber ziemlich wichtig für dieses Verfahren waren. Wie gehen denn jetzt die Gerichte damit um?
Also die Gerichte, die gehen dennoch so weit, dass sie sagen, viele dieser Äußerungen, die hätten nicht veröffentlicht werden dürfen. Denn so wie sie zu Lebzeiten von Kohl sein allgemeines Persönlichkeitsrecht verletzt haben, so verletzen sie nun sein postmortales Persönlichkeitsrecht. Das entscheiden die Gerichte dann kurz darauf. Zumindest hinsichtlich einiger Aussagen. Denn die Gerichte stellen fest, dass einige der Zitate im Vermächtnis Fehlzitate waren. Also Zitate, die Kohl entweder gar nicht gesagt hat oder die aus dem Kontext gerissen und damit entstellt wurden. Und vor solchen Zitaten, vor solchen Zuschreibungen, da sollen Personen auch geschützt werden, wenn sie bereits verstorben sind, sagen die Gerichte.
Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass Helmut Kohl sich auch, sagen wir mal, nicht so freundlich über Angela Merkel und über Friedrich Merz geäußert haben soll. Was ist denn zum Beispiel mit diesen konkreten Stellen? Durften die bleiben oder mussten die dann auch gestrichen werden?
Nein, die durften nicht bleiben. Das hat das Gericht untersagt. Das Gericht hat gesagt, dass diese Zitate über Angela Merkel und Friedrich Merz, dass denen der Kontext gefehlt hat in dem Buch. Es sei der Eindruck erweckt worden, dass Kohl mit den Zitaten über Angela Merkel und Friedrich Merz zu einer Art Generalabrechnung angesetzt hätte und sich in einer Art allgemeiner Wertkritik über sie ausgelassen habe. Und das sei gar nicht so gewesen bei diesen angegriffenen Passagen. Da ging es einmal um Veränderungen in der Lebensrealität vieler ostdeutscher Menschen nach der Wiedervereinigung, sagte das Gericht, oder um die Europapolitik.
Also nur in Bezug darauf sind diese Zitate gefallen, aber Heribert Schwan und Tilman Jens haben es so aussehen lassen, als sei das eigentlich bezogen auf die ganze Person. Wie gesagt, so eine Generalabrechnung, wie du gesagt hast.
Genau, das war der Knackpunkt, und weil das eben dann ein anderer Kontext ist und man die Äußerungen über Angela Merkel und Friedrich Merz anders bewerten müsste, sei es ein Falschzitat gewesen, sagt das Gericht.
Okay, das waren jetzt ja aber wirklich nur einige wenige Stellen von über 116. War das denn dann am Ende eine komplette Niederlage für den Verlag, der ja weiterhin das Buch drucken wollte mit seinem vollen Kontext?
Nicht ganz. Also eine komplette Niederlage, das war es auf jeden Fall nicht. Zwar sind viele der Zitate auch für den Verlag weiter verboten. Also auch der Verlag darf dieses Buch nicht einfach nochmal neu rausbringen mit den ganzen Zitaten. Aber zumindest einige Zitate, die werden dem Verlag wieder erlaubt. Denn der BGH, der ist die ganzen Zitate durchgegangen, hat immer geprüft, ist das ein Falschzitat, ist das in einem anderen Kontext gefallen und so weiter. Und handelt es sich deshalb um einen rechtswidrigen Eingriff in das postmortale Persönlichkeitsrecht von Helmut Kohl. Einige Stellen werden dem Verlag deshalb wieder erlaubt, die keine relevanten Falschzitate mehr seien. Das sagt der BGH dann, also wo im Buch Kontext und Wiedergabe der Zitate richtig gewesen ist. Damit war Kohl Richter dann wiederum nicht einverstanden. Sie erhebt Verfassungsbeschwerde, die allerdings wird zurückgewiesen, weil nicht gegen das Grundrecht von Helmut Kohl verstoßen worden ist.
Eine Frage treibt mich ja noch um. Was machen denn der Bundesgerichtshof und auch das Bundesverfassungsgericht aus dieser, naja, legendären Entschädigungssumme? Wir erinnern uns, Kohl hatte vor seinem Tod ja noch 1 Million Euro vom Landgericht Köln zugesprochen bekommen, wegen dieser ganzen Persönlichkeitsrechtsverletzung.
Genau, und das ist eine unfassbar hohe Summe. Solche Geldentschädigungen, allgemein Geldentschädigungen, gibt es in Deutschland gar nicht so oft. Nur bei ganz besonders schweren Persönlichkeitsrechtsverletzungen, wo man sich nicht anders mehr behelfen kann, da gibt es dann ausnahmsweise mal eine Geldentschädigung. Und dann gleich 1 Million Euro, das war auf jeden Fall außergewöhnlich.
Warum ist das denn eigentlich so? Also in Amerika weiß man ja, dass es viel schneller, viel höhere Summen gibt.
Ja, das ist bei uns eine Konsequenz der Pressefreiheit. Denn diese Fragestellungen, das habt ihr vielleicht gerade schon gehört, die sind ja gar nicht so einfach zu beantworten. Ob eine Persönlichkeitsrechtsverletzung vorliegt, das kann man gar nicht so leicht bestimmen, wie man im ersten Moment vielleicht denkt. Denn viel, was wir diskutieren, was wir auch uns als JournalistInnen immer wieder fragen, ist ein Grenzfall. Ist das noch zulässige Kritik oder schon verletzend? Ist das etwas, was jemand vielleicht geheim halten möchte, was aber wegen überragendem Öffentlichkeitsinteresse trotzdem öffentlich werden muss? Das ist aber eine Grenzwanderung, die man gehen muss. Und vor allem geht es darum, dass man Kritik üben können muss, auch wenn Kritik natürlich manchmal auch nicht schön sein kann. Und wenn man sich zurücknehmen würde, wenn man also lieber von Kritik absehen würde, nur weil man Persönlichkeitsrechtsverletzungen begehen könnte, dann steckt man vielleicht lieber weg. Und das soll in einer Demokratie nicht sein. Deswegen soll man nicht zu schnell mitzahlen müssen, wenn es dann etwas über der Linie war.
Also das Landgericht Köln muss sich ja gedacht haben, dass Helmut Kohls Persönlichkeitsrecht durch diese ganzen Falschzitate ziemlich, ziemlich stark verletzt wurde. Denn das sollten ja am Ende 1 Million Euro sein.
Ja, genau, mit der Betonung tatsächlich aber auf sollte, denn dieses Geld, das ist nie geflossen. Denn nachdem das Landgericht Köln diese Summe zugesprochen hat, legen sowohl Schwan als auch der Verlag gegen diese Summe Berufung ein. Und ihr erinnert euch, die Akten, die liegen dann beim Oberlandesgericht auf dem Schreibtisch. Und während das Verfahren dort noch liegt beim Oberlandesgericht, verstirbt Helmut Kohl. Und auch was den Geldentschädigungsanspruch angeht, ändert das danach alles.
Okay, aber jetzt spann mich nicht auf die Folter. Warum?
Ja, die Geldentschädigung, die gibt's nur für die verletzte Person selbst. Ihr erinnert euch, manche Ansprüche, die können nicht vererbt werden. Und das ist vor allem ein Geldentschädigungsanspruch. Kohl-Richter, die das Verfahren nach Kohls Tod weitergeführt hat, die konnte nicht die 1 Million Euro verlangen. Der Grund ist der Zweck der Geldentschädigung. Denn so eine Geldentschädigung, die bekommt man nach einer Persönlichkeitsrechtsverletzung, um sich eine Genugtuung zu verschaffen. Wer verstorben ist, der kann keine Genugtuung mehr empfinden. Bedeutet, diese Geldentschädigung, die würde den Zweck verfehlen, weil Kohl durch diese Geldentschädigung nicht mehr entschädigt werden kann und Kohl-Richter nicht verletzt ist in ihrem Persönlichkeitsrecht. Und dementsprechend kann sie diese Genugtuung nicht empfinden, die Helmut Kohl durch die Geldentschädigung empfinden sollte. Und deswegen bekommt sie sie auch nicht.
Das führt dann ja notwendigerweise dazu, dass das Urteil des Landgerichts, zumindest was die Geldentschädigung angeht, aufgehoben wird.
Genau, das OLG sagt keine Geldentschädigung und das bestätigt der BGH dann kurz. Das ist das 4. Mal nach unserer Zählung, dass sich der BGH dann mit den Kohl-Protokollen befassen musste. Auch das BVFG, also das Bundesverfassungsgericht, sagt kurz darauf, das ist in Ordnung. Das Persönlichkeitsrecht, der Persönlichkeitsschutz verlangt nicht eine Geldentschädigung nach dem Tod. Und damit ist die Vererblichkeit von Geldentschädigungsansprüchen erstmal vom Tisch.
Das muss auf jeden Fall ziemlich ärgerlich für die Erben gewesen sein.
Genau, auch dieses Ergebnis, das führt zu juristischen Diskussionen und sogar der Gesetzgeber schaltet sich ein. Man überlegt, die Gesetzeslage zu ändern und explizit ins Gesetz zu schreiben, dass auch solche Ansprüche zur Erbschaft dazugehören. Allerdings ist das bisher noch nicht geschehen. Das Gesetz, das wurde nämlich in dieser komischen Zwischenzeit zwischen altem Bundestag und neuem Bundestag, also grob zwischen Ampelregierung und der, nennen wir sie mal, großen Koalition, in den Bundestag eingebracht. Und seitdem ist da erstmal nichts mehr geschehen. Deswegen bleibt es erstmal soweit. Der Geldentschädigungsanspruch ist nicht vererblich.
Michael Kohl-Richter versucht dann jedenfalls nochmal auf anderem Wege Geld vom Autor und auch vom Verlag zu bekommen. Schließlich macht man mit so einem Skandalbuch ja auch mächtig Auflage. Und das ist jetzt übrigens auch der Punkt in unserer Geschichte, den du als Referendar live hier am Bundesgerichtshof mitverfolgen konntest. Und ich würde auch sagen, hier eins nach dem anderen.
Genau. Das Verfahren, das wird jetzt nochmal rechtlich ziemlich knifflig, was da eigentlich los gewesen ist. Nachdem diese Entscheidung durch ist, also Kohl-Richter diese Geldentschädigung nicht erben konnte, startet sie einen neuen Anlauf und klagt nochmal von vorne gegen Autor und Verlag. Sie möchte einmal, dass noch mehr Passagen aus dem Buch untersagt werden und andererseits möchte sie Auskunft haben. Sie möchte nämlich wissen, was Autor und Verlag mit dem Buch verdient haben, welcher Gewinn also für sie abgefallen ist.
Lass mich raten, sie will erst die Auskunft über die Gewinne, damit sie dann weiß, in welcher Höhe sie an den Gewinnen beteiligt werden kann und das einklagen kann.
Genau, sie macht einen Auskunftsanspruch und dieser Auskunftsanspruch, der dient dazu, einen späteren Zahlungsanspruch vorzubereiten. Den Geldentschädigungsanspruch, den konnte sie ja nicht erben, das haben die Gerichte entschieden, aber sie hat ja andere Ansprüche oder sie hat andere Ansprüche auch von Helmut Kohl geerbt. Und dazu gehört ein Anspruch auf Schadensersatz in Form von Herausgabe des Verletzergewinns.
Mhm.
Grob gesagt heißt das, wer dadurch Gewinn macht, dass er immaterielle Rechtsgüter einer anderen Person verletzt, zum Beispiel eben das allgemeine Persönlichkeitsrecht, der soll diesen Gewinn an die verletzte Person oder eben an ihre Erben herausgeben. Also, ich verletze ein immaterielles Rechtsgut, mache dadurch Geld. Dieses Geld gehört demjenigen, dem das Rechtsgut gehört. Ein Rechtsbruch soll sich eben nicht lohnen.
Okay, das klingt ja erstmal total plausibel. Bisschen wie bei so einer Urheberrechtsverletzung.
Genau, da erkennt man den Anspruch auch. Das geht auch im Presse- und Äußerungsrecht. Bei der unbefugten Verwendung von Bildern zur Werbung ist das schon länger anerkannt. Zum Beispiel im Clickbaiting, da gibt es einiges, wo das schon anerkannt ist.
Clickbaiting, hast du mal ein Beispiel für mich?
Ja, also ein Fall, wo das in jüngerer Zeit mal entschieden wurde, das ist der Fall von Günther Jauch, der Fernsehmoderator. Der wurde von einer Programmzeitschrift, die hatte ein Bild von ihm auf Facebook eingestellt, zusammen mit drei anderen Promis und hatte das Bild wie folgt betitelt. Ich zitiere, einer dieser TV-Moderatoren muss sich wegen Krebserkrankung zurückziehen. Wir wünschen, dass es ihm bald wieder gut geht. Günther Jauch, der war glücklicherweise nicht an Krebs erkrankt und er hatte auch sonst überhaupt nichts mit diesem Artikel zu tun und man hat ihn nur verwendet, um eine Schlagzeile zu stricken, um Klicks zu generieren und das geht natürlich nicht und wenn man so ein Bild nur für so Werbung verwendet, dann soll der Gewinn rausgegeben werden.
Okay, das ist jetzt aber spannend. Das heißt, die Gerichte mussten entscheiden, ob jetzt dieser Fall mit dem Kohl-Protokollen und den ganzen Falschzitaten, ob der vergleichbar ist mit einem Günther Jauch, der vielleicht je nachdem möglicherweise Krebs hat und dann doch nicht und eben einfach nur benutzt wurde, damit Leute auf diesen Artikel klicken.
Genau, das ist zumindest, was die rechtliche Argumentation hier angeht, ähnlich. Zumindest, wenn man der Ansicht von Michael Kohl-Richter folgt. Denn sie argumentiert jetzt grob gesagt wie folgt. Schwan und der Verlag, die hätten mit den Kohl-Zitaten Gewinne erzielt, indem sie nämlich aus den Kohl-Zitaten dieses Buch, das Vermächtnis, geschrieben haben. Das haben sie verkauft und damit Gewinne erwirtschaftet und das sei ihnen nur möglich gewesen, weil sie das Persönlichkeitsrecht von Helmut Kohl verletzt hätten. Und deshalb hätten diese Gewinne nun Kohl zugestanden oder nun Michael Kohl-Richter als ihrer Erbin. Und damit betreten wir ein weiteres Mal juristisches Neuland, denn die Frage, ob in solchen Fällen der Verletzergewinn herausgegeben werden muss, das war noch gar nicht klar in der Rechtsprechung. Bisher anerkannt ist das nur bei Verletzung der vermögensrechtlichen Bestandteile des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Also nur, wenn man kennzeichnende Persönlichkeitsmerkmale einer Person kommerziell nutzt, ohne dass man das darf, dann muss man eigentlich dafür zahlen.
Das klingt jetzt total abstrakt, Tobi. Also was kann man sich denn unter diesen ominösen vermögensrechtlichen Bestandteilen des Persönlichkeitsrechts vorstellen?
Also zu diesen Persönlichkeitsmerkmalen, diesen vermögensrechtlichen APR-Bestandteilen, da gehört letztendlich das rein, was eine Person kennzeichnet, was man auch kommerzialisieren kann, was man also vielleicht zum Beispiel im Rahmen von Werbung auch an Dritte verkaufen kann, untechnisch gesprochen. Das heißt zum Beispiel das eigene Bild einer Person, der Name, die Stimme einer Person, das kann zum vermögensrechtlichen Bestandteil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts dazugehören. Und das war eben der Knackpunkt. Viele von euch erinnern sich bestimmt noch an Helmut Kohl. Seine Stimme, sein Pfälzer Dialekt, die war schon beeindruckend.
Ich habe sogar noch einen O-Ton dazu gefunden. Den hören wir uns auch noch mal kurz an.
Ich finde, wer kein Verhältnis hat zu seiner eigenen Heimat, kann kein Verhältnis zur Geschichte finden. Beides ist unlösbar verbunden. Und wer kein Verhältnis zur Geschichte hat, ist eigentlich ein armer Tropf, denn er versteht die Gegenwart nicht und die Zukunft kann er schon gar nicht begreifen und gestalten.
Genau, da hört man das raus. Menschen, die haben immer einen eigenen Farbklang in der Stimme, die haben Dialekt, Wucht, sie reden individuell, sie hören sich individuell an und das ist kommerzialisierbar, das ist eine individuelle kennzeichnende Persönlichkeitsmerkmale und deswegen, so sagt es das OLG Köln, ist das auch von den vermögensrechtlichen Bestandteilen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts umfasst und damit auch die Veröffentlichung der Kohl-Protokolle ein Eingriff in diese vermögensrechtlichen Bestandteile des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Und weil man da eingegriffen habe, habe man auch als Autor und Verlag Auskunft erteilen müssen über die Gewinne, die mit dem Vermächtnis erwirtschaftet wurden. Denn Michael Kohl-Richter als Kohls Erbin sei an diesen Gewinnen zu beteiligen, weil diese Persönlichkeitsmerkmale kommerzialisiert und durch den Verlag und Schwan ausgenutzt worden seien. Das hat aber dann beim BGH nicht gehalten.
Genau, jetzt kann ich endlich auch mal als Expertin mitreden, denn ich war da bei der Verkündung dabei. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, ja, die Stimme, die wir ja von Helmut Kohl auch gerade nochmal gehört haben, die gehört zu den kennzeichnenden Persönlichkeitsmerkmalen und ist besonders geschützt. Aber die Stimme hat Heribert Schwan in seinem Buch ja auch gar nicht verwendet.
Genau, Heribert Schwan, der hat nicht die Stimme selbst verwendet, er hat eben kein Hörbuch aufgenommen, sondern er hat sie nur inhaltlich ausgewertet. Also das, was Kohl gesagt hat, zwar inhaltlich wiedergegeben oder auch wortgetreu wiedergegeben, aber eben nicht die Stimme selbst reproduziert und als Werbe- oder als Einnahmequelle genutzt. Diese charakteristische Stimme, die hat Schwan nicht genutzt. Er hat ihn lediglich zitiert und das zwar verbotenerweise, aber nicht durch Nutzung der Stimme selbst. Und der Inhalt von dem, was man sagt, ist dann eben kein kennzeichnendes Merkmal der Persönlichkeit und dann gibt es auch keinen Gewinn raus.
Der Rechtsstreit ist damit aber tatsächlich noch nicht vorbei, denn der Bundesgerichtshof hat nicht nur über diesen Auskunftsanspruch und den Gewinnanspruch von Michael Kohl-Richter entschieden, sondern es ging auch noch mal um ein paar Zitate.
Genau, der BGH, der hat über einige Zitate entscheiden müssen. Frau Kohl-Richter, der wollte ja noch einige weitere Zitate verboten haben. Und da hat sie auch einen Erfolg vom BGH eingefahren. Denn zwar müssen Schwan und der Verlag nicht den Gewinn herausgeben, aber sie müssen teilweise Äußerungen unterlassen. Denn die Verschwiegenheitsvereinbarung, die Helmut Kohl und Herbert Schwan damals nach den Gerichten getroffen haben, die sei viel weitergehend, als es das OLG bisher angenommen hat. Das OLG muss deshalb nochmal neu prüfen, ob nicht eventuell noch weitere Aussagen von Helmut Kohl von der Verschwiegenheitsvereinbarung erfasst gewesen sind und dementsprechend auch zu untersagen sind. Aber das ist ja noch nicht geschehen.
Ja, wir sind fürs Erste damit aber schon am Ende unserer kleinen Zeitreise angelangt. Die Kohl-Protokolle haben bis jetzt über ein Jahrzehnt unsere Gerichte beschäftigt. BGH, Landgericht, Oberlandesgericht. Und wirklich vorbei ist das Ganze auch noch nicht. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, ob die Kohl-Protokolle am Ende nicht vielleicht doch nochmal in Karlsruhe landen werden. Aber an dieser Stelle erstmal einen vielen lieben Dank an dich, Tobi, dass du dich so tief reingefuchst hast und mit mir diese spannende Folge gemacht hast.
Sehr gerne.
Und natürlich haben wir wie immer noch einen Podcast-Tipp für ARD Sounds. Der kommt diese Woche von dir.
Genau, ich bin ja in letzter Zeit viel Bahn gefahren zwischen Karlsruhe und Hamburg. Und da habe ich einen Podcast gehört vom Bayerischen Rundfunk, nämlich den Kanzlercast. Das Team des Bayerischen Rundfunks, das stellt euch dort in 10 Folgen die bisherigen BundeskanzlerInnen vor. Sie beginnen bei Konrad Adenauer und gehen bis Olaf Scholz. Was die Kanzlerschaft ausgezeichnet hat, welche Entscheidungen uns noch heute bewegen, was nachwirkt von ihrer Kanzlerschaft, das hört ihr im Kanzlercast in ARD Sounds.
Ja, und ich nehme an, wer jetzt enttäuscht war, dass es viel zu wenig um Helmut Kohl geht, der wird da wahrscheinlich auch fündig.
Auf jeden Fall.
Und vielen lieben Dank an unsere Hörerinnen und Hörer, die hier zugehört haben. Wie immer gilt, Anregungen und Kritik gehen an justizreporterin@swr.de. Und ich würde sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.